können wir loslegen. Eine gute Lehre über Glauben. Glaube ist ausschlaggebend für den Erfolg oder Misserfolg eines Christen. Wie ich schon oft sagte, Glaube ist die Währung im Himmel, in der geistlichen Welt. Ohne Glaube funktioniert es nicht. Ich habe zu dem Thema einen Vers aus dem 2. Korinther 4,13. Da schreibt uns der Paulus: Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Also der Paulus bezieht sich da auf eine Schriftstelle im Alten Testament. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet und sagt, ja, deshalb glauben auch wir und deshalb reden wir auch. Aber jetzt reden wir vom Evangelium, jetzt reden wir von der guten Nachricht, vom Evangelium der Gnade. Und er sagt hier, es ist ein Geist des Glaubens notwendig. Und wir haben einen Geist des Glaubens. Das musst du wissen. Wenn du wiedergeboren bist, dann hast du praktisch schon einen Geist des Glaubens in dir. Dein menschlicher, wiedergeborener Geist ist ein Geist des Glaubens. Gott hat da einen Basisglauben hineingelegt. Sonst hättest du nicht einmal wiedergeboren werden können. Aber der Glaube zur Wiedergeburt ist eine Gnadengabe Gottes. Dass du Jesus erkennen konntest und dass du Ja zu ihm sagen konntest, ist seine Gnade. Und das hat dieser Geist des Glaubens bewirkt. Und es ist auch ein Geist der Gnade, der ist in dir. Das musst du unbedingt wissen, weil oft in unserem Kopf was ganz was anderes abläuft. Da muss man wieder zurückrudern und sagen, hoppla, das ist ja gar nicht der Geist des Glaubens, was da in meinem Kopf abläuft. Aber ich habe den und gehe wieder zurück und setze den Glauben aus meinem Geist wieder frei. Und dann sortieren sich auch die Gedanken wieder dementsprechend. Aber wie gesagt, alles beginnt mit der neuen Geburt, dieser Wiedergeburt, weil da dein Geist wieder lebendig gemacht wurde durch die Gemeinschaft mit Jesus. Die Berührung von Jesus hat ein Wunder gewirkt in deinem Geist und ihn wieder lebendig gemacht. Der Same dazu war das Wort Gottes, das Evangelium. Und es hat Frucht gebracht und hat dich zu einer neuen Schöpfung in Christus gemacht. Und da ist die Grundlage auf jeden Fall gelegt. Also ein gutes Fundament ist gelegt. Und dieser Glaube, der da in dir angefangen hat, dieser Geist des Glaubens, muss sich nach und nach auch dann weiterentwickeln, dass da Glaubenstaten daraus werden. Erst Glaubensgedanken und der weitere Schritt dann Glaubenstaten und Glaubensworte müssen darauf folgen. Sonst schläft er nämlich wieder ein, wie es bei vielen immer wieder passiert, und wird vielleicht bloß ein bisschen religiös übertüncht, dass man dann im Hauskreis oder in der Gemeinde auch ein bisschen so redet wie die anderen, aber im Herzen was ganz was anderes abläuft. Und das ist nicht gut, weil Gott sieht ja die Herzen. Nicht das Übertünchte, das ist interessiert unseren himmlischen Papa gar nicht. Er möchte dein Herz sehen, oder das heißt, er sieht es, aber er möchte ein glaubendes Herz sehen. Da muss man sich immer wieder auch prüfen, was glaube ich denn eigentlich oder glaube ich überhaupt noch was oder bin ich schon vom Glauben abgedriftet. Aber denk dran, der Basisglaube durch die Wiedergeburt ist da. Den kann dir keiner nehmen. Mal gut zumüllen kann man, aber er ist auf jeden Fall noch da. Und die Gläubigen, die im Geist des Glaubens leben, die diesen Glauben in ihnen erweckt haben und lebendig halten, das sind die, die reden von ihrem Glauben, die reden von Jesus, die reden vom Evangelium der Gnade. Das sind die, die von dem Zeugnis geben, was Jesus für sie getan hat und sie bekennen den Glauben, sie stehen dazu, auch wenn es dann einmal ein bisschen hart hergeht, sie ziehen sich nicht gleich zurück, sondern sie stehen zu ihrem Glauben an Jesus. Und Jesus wird damit sehr stark geehrt. Und Jesus wird es sich hundertprozentig merken und wird dann auch zu dir stehen, wenn es notwendig ist. Die Glaubenden, die bekennen sich auch zu den Wahrheiten der Schrift, zu den Verheißungen. Sie verlassen sich darauf, auf Gott und seine Treue zu seinem Wort. Die Glaubenden, sie schämen sich des Evangeliums nicht, so wie es der Paulus immer sagt, sondern sie sind Zeugen vom Evangelium. Zeugen von Jesus, nicht Zeugen von Jehova, sondern Zeugen von Jesus sind die Glaubenden. Also lasst euch da nicht vom Teufel einschüchtern, mundtot machen und Angst einjagen, sondern steh zu deinem Glauben, egal wo und wann. Du hast das Recht dazu. Andere Leute stehen auch zu ihrem Schrott und zu ihren komischen Religionen und Zeug, also steh du auch zu deinem Jesus. Okay, sei natürlich auch ein Stück weit weise, weil auf eine Diskussion und eine Streiterei brauchen wir uns dann nicht einlassen, sondern wir stehen zu unserem Glauben und wenn der nicht hören will, dann lassen wir es wieder sein. Okay, also der Geist des Glaubens ist in uns und der Geist des Glaubens hilft uns dabei, Zeuge Jesu zu sein. Wir müssen aber auch noch eine Unterscheidung machen zwischen dem echten Herzensglauben und der gedanklichen, verstandesmäßigen Zustimmung. Ja, das sieht so ähnlich aus, ist aber doch noch ein ganz schönes Stück Unterschied. Da hängen nämlich viele Christen fest. Sie stimmen dem allem zu, was sie in der Bibel lesen, was sie in Büchern lesen, was sie in Predigten hören. Sie stimmen dem zu. Ja, aber sie erkennen nicht den Unterschied zwischen dieser Zustimmung und dann dem Glauben. Und da muss man ein bisschen dran feilen. Weil der Glaube, wenn echt ist, dann werden auch die Worte und die Taten dementsprechend folgen. Bei der verstandesmäßigen Zustimmung sind diese Werke und Worte des Glaubens meistens noch nicht so zu sehen. Und dann sind auch keine Glaubenserfolge da, wenn man bloß in dem Gedankengang festhängt, so müsste es eigentlich sein, sagt so ein verstandesmäßig Zustimmender. Es müsste eigentlich so sein, weil ich so gehört und so gelesen habe. Aber ich verstehe es nicht, warum es nicht passiert, warum es nicht so ist. Da ist dann der Zweifel unterminiert drin. Ich verstehe nicht, warum. Also warum ist eine ganz gemeine Frage, ein gemeines Fragewort. Manchmal ist es legitim, wenn man mehr will vom Herrn und danach sucht. Und warum ist das so, nicht so? Da ist warum okay. Aber warum kann auch ein großes Zweifelwort sein? Oder vielleicht schon in Richtung Anklage gegen Gott, warum, dass er das nicht so tut, wie es ja da steht. Und da sehen wir, da ist der Glaube noch nicht lebendig geworden, da sind wir noch in der verstandesmäßigen Zustimmung. Und das ist nicht ein Riesenproblem. Nicht, dass jemand meint, jetzt ist er unter Verdammnis, weil er da bloß verstandesmäßig zustimmt. Nein, verstandesmäßige Zustimmung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Aus dieser Zustimmung muss ein echter Glaube erwachsen. Ja, es gibt ja Leute, die stimmen nicht einmal verstandesmäßig zu. Die sind gegen das Wort Gottes, sie sind gegen das Evangelium. Sie glauben vielleicht an Buddha und an Allah und an, oder vielleicht an gar nichts, sagen sie. Gar nichts, das gibt's eigentlich nicht. Okay. Jetzt habe ich da einmal ein Beispiel aus dem Alten Testament für echten Glauben. Da geht es um Josua und Kaleb und die 12 Kundschafter, die Mose ausgesandt hat, das gelobte Land auszukundschaften. Mal schauen, wie das ist und was da alles los ist. Das kannst du im 4. Mose Kapitel 13 ab Vers 17 nachlesen. Ich nehme jetzt nur die wichtigsten Verse raus, sonst wird es zu lang. Und sie zogen los, von jedem Stamm war einer, also 12 Kundschafter. Und dann kamen sie bis ins Tal Eschkol, heißt es im Vers 23, und schnitten dort eine Weinranke mit nur einer Traube ab. Und sie trugen sie zu zweit an einer Stange und auch Granatäpfel und Feigen. Also eine Stange, zwei Männer, so groß war diese Traube und die Granatäpfel und die Feigen, sonst hätten sie es gar nicht tragen können. Also es war scheinbar doch ein sehr gutes Land. Und nach 40 Tagen kamen sie von der Erkundung des Landes zurück. Und sie gingen hin, kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in der Wüste Paran nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das ist seine Frucht. Also diese riesige Weintraube haben sie als Beispiel, als Muster mitgebracht. Aber hier steckt schon was drin, und wirklich. Ja, und wirklich, das bedeutet eigentlich unterminiert. Das hat man gar nicht geglaubt, dass so ist. Obwohl Gott gesagt hat, ich gebe euch ein gutes Land, ein Land, wo es von Milch und Honig überfließt. Also sie haben vorher schon gezweifelt. Sie haben dann gesagt, ja wirklich, es ist tatsächlich so. Hätte man ja gar nicht geglaubt, dass so ist. Ja. Aber dann ging es ja weiter mit ihrem Unglauben und Zweifel im Vers 28. Dann sagten die Kundschafter da, Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks, also der Riese, die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Land des Südens und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordans, haben sie so alles so beschrieben. Also allerdings, es war schon, da war der Zweifel dann schon ziemlich offensichtlich und die Angst. Und dann kam Kaleb. Kaleb und Josua hatten einen anderen Geist, einen Geist des Glaubens. Und also hier heißt es, Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Also Kaleb hat auf seinen Gott vertraut. Kaleb hat nicht vergessen, wie sie jetzt aus Ägypten herausgekommen sind, welche Wunder das Gott getan hat und wie er mit ihnen war und Mose mit seinem Stab. Und die anderen haben das scheinbar alles sofort vergessen gehabt. Oh, ein starkes, ein großes Volk, da haben wir ein Problem, sozusagen. Aber Kaleb wusste, Gott ist immer noch mit uns, wir werden siegreich sein. Und dann kommen die anderen wieder, die zehn anderen Kundschafter. Deren Unglaube wurde jetzt richtig lautstark. Und dann sagten dann, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Also hier war es jetzt offensichtlich. Wir können nicht gegen diese Leute kämpfen, die sind stärker als wir. Die Riesensöhne und so weiter und so fort. Es ist unmöglich für uns da zu siegen. Wir werden verlieren, wir werden untergehen. Sie hatten keinerlei Vertrauen auf ihren Gott. Auf den Gott, der durch Mose schon so viel getan hat für sie. Und dann ging es weiter. Dann wurden auch noch Gerüchte unter das Volk gestreut. Das ist auch so ein typisches Beispiel, wie der Unglaube und der Zweifel arbeitet. 4. Mose 13, 32. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst, und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Oje, oje, die fressen ihre eigenen Leute, die sind Kannibalen, haben sie das Gerücht in die Welt gesetzt. Und alles sind so groß und stark und Riesen sind da. Und wir sind so klein wie Heuschrecken. Und so haben auch wir selber empfunden. Oh, wir können nicht hinaufziehen. Oh mein, da kann uns auch unser Gott auch nicht helfen, so ungefähr. Und dann gab es ein Geschrei und ein Klagen und ein Weinen unter dem ganzen Volk Israels. Die waren praktisch am Boden zerstört. Und das ist so das typische Endresultat des Unglaubens. Also wenn du mal richtig am Boden zerstört bist, dann weißt du, du hast irgendwo den Glauben ein bisschen aus den Augen verloren. Du vertraust nicht mehr auf Gott. Du bist auf das eingegangen, was vor Augen war, was die Leute gesagt haben, was das Gerücht vielleicht gesagt hat. Und das macht dich fix und fertig. Und wenn du die ganze Zeit die Gerüchteküche der Nachrichten hörst, kann es auch passieren, dass du irgendwann am Boden zerstört bist, weil jetzt geht die ganze Welt den Bach runter sozusagen. Es ist ein ähnliches Bild. So, dann geht es hier weiter in Kapitel 14, ab Vers 1. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israels murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden, wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Also das ist dann das Ende vom Lied. Da wird dann geschimpft über die Leiterschaft, Mose und Aaron. Wären wir doch lieber gleich in Ägypten gestorben oder in der Wüste? Oder vielleicht gehen wir wieder zurück nach Ägypten, dann geht es uns besser, als wie wenn wir da in dieses gelobte Land hinaufziehen würden. Also sie waren so schon mehr als zerstört am Boden. Also es war schon ja eigentlich offene Rebellion, wenn man es genauso sieht, wie es ist. Und das Ganze, nachdem Gott solche großen Wunder für sie getan hat, die Plagen an den Ägyptern, der Auszug, das Rote Meer geteilt und. So war Gott für die Israeliten. Und sie haben in dermaßen, ja, eigentlich beleidigt, wenn man es genau sagt, wie es ist. Und Josua und Kaleb, die vertrauten auf ihren Gott, sie haben es eben nicht vergessen und sie haben sich jetzt entrüstet, sie haben sich geärgert über das, was das Volk hier macht und die anderen Kundschafter. Dann steht hier weiter, sie zerrissen ihre Kleider und sie sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Also das waren Leute mit Glauben, die haben die Wahrheit verkündet und die anderen haben die Zweifel und Unglauben verkündet. Also diese beiden waren andere Leute und die Schrift sagt uns, dass ein Geist des Glaubens in ihnen war. Und dann sagen die beiden weiter, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Das sagten die beiden, Josua und Kaleb. Fürchtet sie nicht. Der Herr ist mit uns. Der Herr hat uns das Land gegeben. Sie werden Brot für uns sein. Ja, wir werden sie vernichten. Und dann kommt eine ganz bedeutende Aussage von Kaleb. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Ja, der Schutzgeist dieser heidnischen Völker ist von ihnen weg, weil der Herr den Schutzgeist weggetan hat. Und das muss man wissen, dass sowas gibt. Und wenn der Herr den Schutzgeist wegtut, dann ist Sieg für die Glaubenden. Ja, das ist ganz eine wichtige Sache. Also das Neue Testament spricht einmal von Weltbeherrschern dieser Finsternis. Das sind so diese Geister, die ganze Nationen oder Regionen beherrschen und da ihr Territorium haben und die wollen ihre Leute da nicht aus der Hand lassen, sondern festhalten und sie beschützen vor dem Geist Gottes sozusagen. Aber hier sagt der Kaleb, der Schutz ist von ihnen gewichen, weil der Herr seine Hand bereits ausgestreckt hat. Drum können wir dieses Land einnehmen. Drum macht es gar nichts aus, wenn die groß sind und Riesen sind und sonst was. Weil Gott ist mit uns. Aber sie haben so gezweifelt, dass Gott richtig sauer wurde. Ja, Gott wollte dann sein ganzes Volk eigentlich vernichten. Das kannst du mal nachlesen. Und Mose hat ihn aber umgestimmt. Mose hat um Vergebung gebeten für das ganze Volk und für den Unglauben. Und der Herr hat ihnen auch vergeben. Das muss man wissen. Der Herr vergibt gerne. Der Herr will nicht zerstören. Aber eins ist trotzdem hängen geblieben. Diese Generation, die hier so ungläubig war, sie konnte nicht in dieses gelobte Land einziehen. Sie mussten 40 Jahre durch die Wüste latschen, bis alle gestorben waren von dieser Generation, ausgenommen Josua und Kaleb. Ihr Glaube hat sich gelohnt. Mein Gott, die mussten auch die 40 Jahre da mitlatschen, aber sie durften das gelobte Land hernach einziehen. Das steht dann im Kapitel 14 ab Vers 21. Also Gott dauerhaft nicht zu glauben, also nicht einmal zu zweifeln, das ist ja noch nicht so tragisch, aber so wie es die gemacht haben, so dauerhaft nicht zu glauben, bedeutet eigentlich Gott zu verachten. Das steht in dem Vers 23. All die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, sie werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Also hier sehen wir, Gott nimmt es als Verachtung an, dieses Unglauben. Und weil sie das so oft getan haben, 10-mal, schreibt er hier, haben sie Gott verachtet mit ihrem Unglauben, deshalb dürfen sie nicht in dieses wunderbare, sehr, sehr gute Land einziehen. Aber in Kaleb war ein anderer Geist und auch in Josua. Sagt hier Mose weiter oder Gott weiter, ab Vers 24, aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist und seine Nachkommen sollen es besitzen. Also das gefällt mir sehr. Mein Knecht Kaleb, Gott ist stolz, würde man fast sagen, auf seinen Kaleb. weil er ihm völlig nachgefolgt ist, weil ein ganz anderer Geist in ihm war. Nicht der Geist der Zauderei und der Angst und oh, was könnte passieren und oh mein. Nein, er war einfach ein Glaubender. Und er durfte in dieses Land gehen, die anderen niemals. Und auch Josua, heißt es hier, er durfte hineinziehen in das gelobte Land. Also wir können da aus dieser Geschichte natürlich was lernen und sollen was lernen. Das Erste ist, vertraue nicht auf deine natürlichen Sinne, was du siehst und was du hörst und die starken Widerstände und die starken dämonischen Geister und der Teufel und was weiß ich, was heutzutage alles Angst hervorbringt bei den Christen, dass sie ja nicht irgendwie vom Evangelium reden und was könnten der Nachbar sagen und was könnten die Verwandten sagen und was könnten Freunde sagen und Kollegen sagen. Also da müssen wir ein bisschen was lernen draus. Und schon gar nicht dürfen auf die Gerüchteküche Satans hören. Ja, weil es gibt Leute, die laufen in den Gemeinden rum und erzählen überall, was der Teufel alles tut. Aber wir sind da nicht Zeugen vom Teufel, wir sind Zeugen Jesu Christi. Wir müssen von dem reden, was er tut und was er getan hat. Und nicht vom Teufel und Dämonen und allem möglichen Zeug. Die müssen wir vertreiben, ja, aber nicht erzählen, was die alles tun und sagen und wie mächtig das sie sind. Das ist Gerüchteküche Satans. Also mach dich nicht zum Handlanger Satans oder zum Sprachrohr Satans. Das ist grundverkehrt. Dann wird Angst und Unglaube gesät und das ist verhindert natürlich, dass Gebetserhörungen funktionieren. Die Gebete werden zwar gebetet, aber aus Angst und Sorge heraus und nicht aus Glauben. Und dann funktioniert es einfach nicht so richtig. Das blockiert das Wirken Gottes. Und dann sagen die einfach so oberflächlich, na, der Herr, der wird schon was für mich tun. Er hat ja alles im Griff, so oberflächlich. Aber das ist nicht das neutestamentliche Glaubensbild. Das ist eigentlich eine religiöse Floskel oder eine Ausrede für den Unglauben. Wir müssen da schon ein bisschen mehr reinsetzen und wissen, was der Herr wirklich zu der Sache sagt. Nicht einfach, na, der Herr wird schon irgendwie. Also die Israeliten, die sind ja dann auch, als sie gehört haben, dass sie nicht ins gelobte Land einziehen werden, dann haben sie auch momentan, oh je, jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Wir ziehen jetzt sofort hinauf, wir gehen jetzt los. Und dann sagt Mose, nein, jetzt seid schon wieder ungehorsam. Gott hat gesagt, nichts, es geht nicht. Ihr werdet nicht hineinkommen. Was haben sie gemacht? Sie sind raufgezogen, weil sie selber jetzt gemeint haben, jetzt müssen wir aber vernichtend geschlagen sein worden. Also man muss Gottes Führung haben und dann aufgrund der Führung Gottes das tun und dann ist Gott dabei. Und dann gibt es den Sieg. Okay, und wenn du jetzt irgendwo etwas im Glauben ergriffen hast, Verheißung, die Sachen des Evangeliums, dann halt es fest. Dann halt es wirklich akribisch fest. Lass dir das nicht rauben. Ja, die ganzen Sachen, die wir die letzten Wochen, Monate gelehrt haben vom Evangelium der Gnade, lass dir das nicht rauben. Und wenn du das im Glauben festhältst, dann musst du mit allen möglichen Widerständen rechnen. Das ist einfach so, das ist die geistliche Welt. In der geistlichen Welt gibt es Kämpfe. Wenn ein Christ etwas im Glauben ergreift und es festhält und proklamiert, dann gehen da irgendwelche Dinge ab in der geistlichen Welt, um das wieder zuzumüllen, um das wieder auszulöschen, um das zu verhindern. Dann sonst kommt tatsächlich Gottes Segen zustande. Und dann geht's los, dann kommen gedankliche Zweifel und schlechte Umstände und Sichtweisen vor deine Augen, die dich in Unglauben bringen wollen, dann kommen Menschen, die dir ganz was anderes sagen und auch nur religiöse Gläubige, die mit ihrem Sauerteig, ach, das ist doch nicht so, du musst da nicht so fest glauben und schau doch das an und schau doch hier hin und bei dem hat es auch nicht funktioniert und so. Ja, das sind die Sprachrohre Satans. Dann geh am besten gleich mehr aus dem Weg, auch wenn es vielleicht sogar gute Geschwister sind und nette Leute, aber in der Situation ist besser, einen Bogen rummachen, weil ein bisschen Sauerteig reicht schon, deinen Glauben wieder den Boden unter den Füßen zu nehmen. Und wenn dein Glaube gerade so ein bisschen am Aufblühen ist, und dann kommen die und machen gleich wieder Deckel drauf. Bumm. Du brauchst auch nicht jetzt besser gesegnet sein wie ich. Zack, so ungefähr, also heißt es unterm Strich. Dann kommen Sorgen, Vernunftschlüsse, Überlegungen, die diesem Glauben widersprechen. Ja, aber die Israeliten, ja, die sind so groß und so stark und so viele und ob wir das schaffen, ja, ob das Gottes Plan ist und so weiter und so fort. Das sind genau diese Dinge von den schlechten Kundschaftern berichten und die kommen, auch wenn du heute anfängst, Dinge zu glauben, werden schlechte Kundschafter zu dir kommen und dir was anderes berichten wollen. Aber lass dich nicht abbringen, pack den Geist des Glaubens aus, wie Josua und Kaleb, und steh fest auf diesen Verheißungen, auf diesem Evangelium, und lass dir nichts davon rauben. Und wenn sie kommen mit den Geboten und mit den Werken, die du tun musst und so weiter, lass dich nicht wieder abbringen von deinem Glauben an das Evangelium. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sagt der Paulus zum Timotheus in 1. Timotheus 6,12, weil er weiß, dass der Glaube einen Kampf bedeutet. Aber wenn du den Kampf führst und dabei bleibst, wird das Ergebnis ein Riesensegen sein. Es wird genau das dann geschehen, was der Herr dir vorher zugesagt hat. Okay, also wenn solche Negativkundschafter kommen, beiß ihnen nicht an und nimm du dein verheißenes Land im Glauben ein und besiege die Riesen, sage ich jetzt einmal, ja, was jetzt für uns nicht Riesen sind, aber die bauschen sich oft auf wie die Riesen. Aber der einzige Riese, den es gibt für uns, ist Jesus. Er ist der starke Held, der siegreiche Held. Und in seinem Sieg können wir stehen. Dein Glaube muss auf dem Wort Gottes gegründet sein. Auf den Verheißungen. Und die Verheißungen müssen zu einem Rema-Wort werden, zu einem direkten, gesprochenen Wort Gottes für dich, für deine Situation. Und dann tust du dich schon einmal leichter, wenn du weißt, das hat Gott zu mir gesagt in dieser Situation. Dann ist der Glaube schon einmal auf einem guten Fundament. Und so ein Rema, so ein direktes Reden Gottes, bekommst du aber nur, wenn du mit ihm in Gemeinschaft bleibst. Wenn du Beziehung aufbaust und wenn du nach diesem Wort auch suchst. Ja, diese Leute so allgemein, ja, Gott wird schon irgendwie, er ist ja überall und er wird schon machen. Das ist nicht ein Rema-Wort. Das ist eigentlich ein religiöses Zeug. Aber Gottes Reden hören direkt oder ein Bibelwort, das dich anspringt, das dir plötzlich ganz groß wird, eine Verheißung, das ist dann das, was sagt, ah ja, das passt für meine Situation. Das ist das, was Gott jetzt für die Situation gesagt hat. Auf das kann ich mich jetzt versteifen. Da setze ich meinen Glauben drauf. Und Gott wird sein Wort ausführen. Ja, wenn du zum Beispiel eine Verheißung aus der Bibel kennst, wo du sagst, ja, die passt eigentlich ganz gut für meine Situation, dann ist das prima, aber dann machst du noch das, dass du mit dieser Verheißung zu Gott gehst und sagst, Herr, ich habe da was gefunden, das steht in der Bibel, das passt für mich, ist das dein Wille, ist es dein Wort jetzt für meine spezielle Situation? Und der Herr wird dir antworten. Entweder bestätigt, das ist das Richtige, oder dass er dir was anderes gibt, weil das nicht das war, sondern ja, weil die andere Verheißung jetzt die richtige ist für dich. Ist ein bisschen schwer zu erklären. Du wirst es aber, wenn du das praktizierst, nach und nach erfahren und, wie sagt man, learning by doing. Und du wirst es lernen, mit deinem Papa oder mit Jesus in Gemeinschaft zu kommen und von ihm auch zu hören. Nicht bloß zu ihm reden, sondern auch von ihm zu hören. Und so kann sich dein Glaube entwickeln. Da kann er wachsen, da kann er plötzlich wach werden, der Geist des Glaubens. Und dann bleibst du nicht im Verstand hängen, sondern dann wird es lebendig, dann fängt in deinem Inneren so ein Brodeln an. Eine Freude von innen heraus. Ein Überzeugtsein von dem, was Gott zu dir gesagt hat. Und das ist ein Riesenunterschied von dem, da, du hast da was gelesen, hast da was gehört, aha. Wenn da nicht von innen heraus ein Brodeln kommt, ein Feuer kommt, dann hat es noch nicht gezündet. Wenn du dich aber damit beschäftigst und Gott suchst und seine Wahrheit suchst und es findest, dann fängt es von innen heraus an, lebendig zu werden und dann funktioniert es auch. Dann wird Gott sein Wort bestätigen. Und dann gehst du plötzlich über diese verstandesmäßige Zustimmung hinaus und gehst direkt in den Bereich des echten Herzensglaubens. Wie gesagt, das ist etwas, was man schlecht erklären kann, weil vielleicht ist auch bei den einen oder anderen ein bisschen anders, wie ich es jetzt sage, aber suche ihn, suche sein Wort, blättere in der Bibel. Ich mache es oft so, dass ich meine Bibel einfach ein bisschen durchblättere und ein bisschen lese, wo ich meine, und nicht immer, aber manchmal kommt dann plötzlich eine Stelle, die mir groß wird, die sagt, ah, das passt ja genau. Ja, das ist, ah ja, das ist Gottes Wort, du spürst es innerlich, das ist jetzt das Reden Gottes in meine Situation hinein. Und dann nehmen diese Verheißung, dieses Wort und schreib das auf, nicht, dass du es gleich wieder vergisst, denn du musst es aufschreiben und du musst drüber nachdenken und du musst meditieren und du musst es aussprechen, damit das Ganze am Leben erhältst, damit es auch funktioniert. Es muss sich nämlich laut Hebräer 4, 2 und 3, es muss sich nämlich in deinem Herzen mit dem Glauben verbinden, sonst nützt es nichts. Ich habe da diese zwei Verse, ich lese einmal vor, da bezieht sich das sogar auf die Zeit, wo die Kundschafter da mit dem Volk Israel da diskutiert haben. Er schreibt hier, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen damals, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also es hat sich nicht mit dem Glauben verbunden. Sie haben es zwar gehört, das Wort, das ist ein gelobtes Land, ein gutes Land und es ist toll und es ist super und wir können es einnehmen, haben sie alles gehört. Aber sie haben es nicht angenommen. Sie haben das Wort nicht angenommen, sie haben den Zweifel angenommen. Oh, das ist ein starkes Volk, große Leute, Riesen, befestigte Städte. Keine Chance. Das haben sie angenommen. Aber nicht das, was Gott sagt. Und das war das Problem. Also das Wort muss sich in deinem Herzen mit deinem Glauben, mit dem Geist des Glaubens verbinden. Sonst nützt es was, dann kommt es zustande. Ansonsten nützt dir das Wort Gottes nämlich gar nichts. Dann hast du ein Buch mit vielen Buchstaben, das sich Bibel nennt, aber es nützt dir nichts. Aber sobald du das im Glauben nimmst und das Feuer fängt in dir, ist das Wort Gottes lebendig. Das Wort Gottes wird dann lebendig und dann führt es aus, wozu es gesandt wurde. Und es ist Glaube notwendig, ich habe es am Anfang gesagt, Glaube ist die Währung, ist das Zahlmittel oder die, ja, das, was man einfach braucht, das, was geschieht, das, was von der geistlichen, himmlischen Welt in unsere natürliche Welt überfließt. Und der Johannesbrief, 1. Johannes 5, 4 und 5 sagt uns, dass die aus Gott geboren sind, die Wiedergeborenen, dass die Welt überwinden und durch den Glauben. Und jetzt haben wir wieder soweit. Der Glaube ergreift das Himmlische, das Wort Gottes, das Geistliche. Der Religiöse, der ist fest verstrickt im Natürlichen, der kommt nicht ins Übernatürliche. Aber der Glaubende, der hat den Schlüssel, der hat das Zahlmittel, der Glaubende überwindet die Welt. Der Glaubende überwindet die Begrenzung, die der natürliche Mensch hat. Der natürliche Mensch ohne Glauben hat keine Chance, in die geistliche Welt einzudringen und da was zu empfangen. Aber der Glaubende überwindet diese Begrenzung, sagt er hier. Und er hat Zugriff im Namen Jesu. Er hat Zugriff durch den Glauben auf die Dinge des Geistes, auf die Dinge Gottes, auf die übernatürlichen Werke. Er hat Zugriff in den Bereich für Zeichen und Wunder und Heilungen und Versorgungen in allen Bereichen. Die Schrift sagt, dass der Herr uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ja, eben in der Himmelswelt. Und da müssen wir umdenken, dass wir da Zugriff haben und dass wir diesen Zugriff auf die himmlischen Dinge auch dann tun durch den Glauben. Also wir haben, weil wir aus Gott geboren sind, die Möglichkeit, weil wir den Geist des Glaubens in uns haben, die natürlichen Begrenzungen, die die Welt ja hat, zu durchbrechen und die himmlischen Dinge hier auf die Erde zu ziehen. Aber der Glaube ist zwingend notwendig. Es gibt bei Gott nämlich nicht eine unmögliche Begrenzung. Bei Gott, sagt Matthäus 19, 26, sind alle Dinge möglich. Nur die Menschen sind so begrenzt in ihrem Glauben und ihrem Denken. Bei Gott ist alles möglich. Und nicht sagen, ja, das war Jesus. Nein, er will, dass wir jetzt ihm nachfolgen und es auch so praktizieren wie er. Und er hat die geistliche Welt ergriffen. Er hat auch mal Nächte durch auf dem Berg gebetet und gefastet, dass er diesen Zugriff hatte. Er musste auch seine irdischen natürlichen Begrenzungen, die er hat, als Mensch, weil er war als Mensch unterwegs, er musste da durchbrechen und dann hat er den Durchbruch gemacht und dann ging es ab. Dann ging es mit dem Glauben, dann ging es mit den Heilungen, Totenauferweckungen und so weiter. Okay, also wir müssen das in Betracht ziehen, dass unser Glaube eingesetzt werden muss. Und dann darum sagt Jesus in Markus 9, 23, dem Glaubenden ist alles möglich. Also wer den Glauben einmal so hochgezogen hat, dem ist auch alles möglich. Weil Jesus hat nicht gesagt, ja, mir ist alles möglich. Hätte er sagen können, mir ist alles möglich. Aber er hat mir gesagt, er hat gesagt, dem Glaubenden ist alles möglich, weil er mit seinem Glauben die Dinge bewegt hat. Und so ist es einfach, dass der Glaubende die Dinge aus der geistlichen Welt in die natürliche Welt ziehen kann. Und passieren Zeichen und Wunder und Heilungen und Segnungen, was uns das einfach in Jesus zusteht. Okay. Aber wir sollen nämlich nicht mehr Sklaven der Welt sein, unter dieser Sklaverei, der Begrenzung, des Unmöglich, der Sünde und so weiter. Es ist Gottes Absicht im Neuen Bund, dass wir davon frei sein sollen und dass wir als Söhne und Töchter Gottes offenbart werden. In Römer 8, 19 kannst du es nachlesen. Die Schöpfung wartet nämlich drauf. Die Schöpfung um dich herum, die warten nur auf dich, auf den Glaubenden, der zugreift, der das Himmlische auf die Erde bringt. Und die Christen sitzen da und sagen, oh Herr, warum tust du nichts? Oh Herr, wenn du das und wenn du und so. Und der Herr sagt, komm, du bist jetzt mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Ich habe dir gegeben. Also Glaube ist einfach notwendig. Ohne Glauben geht es halt einfach nicht. Es gefällt Gott, wenn du ihm glaubst. Ja, und er ist betrübt, wenn du zweifelst. Und wenn du ihn nicht suchst und wenn du einfach so lebst wie die Leute in der Welt auch, so in dieser natürlichen Begrenzung. Wenn du da nicht dran bist und mehr machst, dann bist du eigentlich betrübt. Aber wenn du ihm glaubst und wenn du ihm suchst und wenn du das freisetzt, wenn das das Wichtigste ist für dich, dann freut sich der himmlische Papa sehr und er wird dich leiten durch den Heiligen Geist, wie das Ganze zusammenhängt, wie das funktioniert. Gott hat nicht das Problem, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Gebote vielleicht übertreten, ja, oder den Sabbat nicht halten oder sonst was. Das ist überhaupt nicht interessant. Der Herr will deinen Glauben sehen. Der Herr rechtfertigt nämlich dich aus Glauben. Kannst du Römer 4, 5 nochmal nachlesen? Dem dagegen, der nicht Werke tut, also nicht Gesetzeswerke, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also vertraue auf den himmlischen Papa, auf den Glauben, er wird dir zur Gerechtigkeit gerechnet. Gerechtigkeit bedeutet Sündlosigkeit. Ja, dieselbe Stellung, die Jesus hatte, hast du bekommen, weil du in Christus Jesus bist. Und nur durch Glauben, nicht aus Gesetzeswerken, nicht aus Gebote halten und sonstiges. Und wenn ein Mensch Gott glaubt, das heißt seinem Wort glaubt, dann bringt er dem Wort und auch dem, der das Wort gesprochen hat, unserem himmlischen Papa und Jesus, eine Wertschätzung entgegen. Ja, die ihn nicht glauben, die verachten ihn eigentlich. Und die dem Wort glauben, bringen ihm Wertschätzung entgegen. Und Gott wird deinen Glauben ebenfalls Wertschätzung entgegenbringen. Und weil Gott sein Wort wiederum ehrt. Wenn du sein Wort glaubst und Gott sein Wort ehrt, dann wird er das tun, was das Wort sagt. Dann wird er die Segnungen hervorbringen in deinem Leben, weil er es zugesagt hat. Und weil er sein Wort wertschätzt und deinen Glauben wertschätzt. Und deshalb wird er es auch tun. Also ehre deinen Papa, indem du dich mit seinem Wort beschäftigst und es glaubst und es auch aussprichst. Und dann wird er sein Wort auch ehren. Es ist grundsätzlich immer Glauben notwendig. Ohne Glauben geht einfach nichts. Es geht nicht ohne Glauben. Das musst du einfach wissen und erkennen. Wenn du die Bibel liest, wenn du auch von Jesus das alles liest, was er so getan hat, ohne Glauben geht's nicht. Und alle, die zu ihm kamen und geheilt wurden, sagt Jesus oft, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich geheilt. Da ist es immer in allen Wundern irgendeiner dabei, der Glauben aufgebracht hat. Ob jetzt das Jesus selber war für manche Leute oder eben bei Totenauferweckungen, der Tote konnte ja jetzt nicht mehr glauben, ne? Aber Jesus hat den Glauben aufgebracht. Aber die Blinden, wo gekommen sind, und Jesus gesagt, der Glaube hat euch geheilt. und so weiter. Glaube ist zwingend notwendig. Also arbeite an deinem Glauben. Wenn du erfolgreich sein willst als Christ, musst du an deinem Glauben feilen. Und jetzt habe ich mal ein bisschen was zusammengeschrieben, was man als Einstand dafür machen könnte, wie du das in der Praxis anfangen kannst. Und da fangen wir an mit den Wahrheiten des Evangeliums, die wir jetzt die letzten Monate so gelernt haben, dass wir aus der verstandesmäßigen Zustimmung einen nächsten Schritt gehen, dass ein Herzensglaube draus wird, dass das anfängt in dir sich zu entwickeln, dass das Feuer fängt, dass das anfängt zu brodeln in dir und dass es lebendig wird. Und da musst du dir aber Zeit dafür nehmen und das nicht bloß einmal durchlesen, ah ja, habe ich es gelesen, was der Hans da geschrieben hat, oder ich habe in der Bibel gelesen, habe mein Kapitel gelesen für heute, passt schon. Nein, du musst dir Zeit dazu nehmen. Das nützt dir nichts, wenn du 3 Stunden Fernsehen schaust und 5 Minuten mit dem Herrn, dann bist du falsch dran. Also nimm dir die Zeit, wenn du im Geistlichen, im Glaubensleben erfolgreich sein willst, nimm dir Zeit mit Jesus und meditiere über diesen Verheißungen und sprich sie aus, laut oder leise für dich, bloß dahin murmeln ist auch okay, aber lass es zum Leben erwecken. Zum Beispiel kannst du das nehmen. Ich habe mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Jesus hat ein perfektes Opfer gebracht. Sein makelloses Fleisch und sein sündloses Blut hat er für mich dargebracht und mich damit ein für alle Mal vollkommen gemacht. Ich glaube dies mit meinem ganzen Herzen und es wird mir zur vollen Gerechtigkeit gerechnet. Also wenn du jetzt bloß diese paar Sätze nimmst und darüber nachdenkst und das redest und vielleicht auch noch selber Gedanken mit hineinbringst, der eigentlich noch effektiver, wenn du eigene Gedanken, Glaubensgedanken mit hineinnimmst und ihm das auch in Worten ausdrückst und in dein Herz schreibst, dann fängt es an, lebendig zu werden. Und wenn du da dabei bleibst, dass dieser Same dann wachsen kann, dann bringt das Wort, wie Jesus gesagt hat, 30, 60, 100-fache Frucht. Und die Gerechtigkeit, die er dir geschenkt hat, das ist eine ganz wertvolle Sache. Etwas Wertvolleres gibt's nicht auf dieser Welt. Und die Menschen laufen nach dem Geld nach und nach allen möglichen Dingen nach und vergessen, was das Wichtigste ist. Die Gerechtigkeit von Jesus, die Erlösung. Dann kannst du den nächsten Satz nehmen zum Meditieren. Jesus trug alle meine Sünden und die Strafe dafür an seinem Leib an das Kreuz, damit ich Versöhnung und Frieden mit Gott habe. Er hat auch Adams Sünde gesühnt und von mir weggenommen. Das ist wieder so ein Teil. Also Versöhnung, du bist versöhnt mit Gott. Du hast Frieden mit Gott, sagt die Schrift. Da ist nichts mehr dazwischen. Er ist dein Papa und du bist sein Sohn und seine Tochter. Und da wird nicht irgendwelche Sünden noch aufgezählt und dir was vorgehalten. Du kannst Gemeinschaft mit ihm haben. Und selbst die Adamssünde, die Ursünde, ist durch Jesu Blut gesöhnt und damit von dir, dem Glaubenden, weggenommen. Es gibt was Besseres. Du kannst auch mit dem Vers von Krankheiten, Jesaja 53, kannst du was draus machen. Das kannst du zum Beispiel so sagen: Jesus trug alle meine Krankheiten, Leiden, Gebrechen, Schwachheiten und Schmerzen, damit ich durch seine Wunden geheilt bin. Du kannst sagen, dass ich geheilt werde, weil im Geist bist du geheilt und durch den Glauben wird es im Natürlichen nachfolgen. Ob du nun sagst, ich werde geheilt oder bin geheilt, das ist jetzt einmal dahingestellt. Hauptsache, du nimmst diese Schrift als bare Münze, dass er deine Krankheiten bereits getragen hat und folglich will er natürlich auch, dass du geheilt wirst. Weil er trägt ja nicht deine Krankheiten und dann will er gar nicht, dass du geheilt wirst. Also das, da beißt sich der Hund selber in den Schwanz, oder? Er will, dass die Menschen, die an ihn glauben, geheilt werden. Und sie sollen auch gesegnet sein. Das haben wir doch auch erst einmal gehört in der Predigt. Dann kannst du sagen, Jesus wurde für mich zur Armut, damit ich durch seine Armut reich gesegnet werde. Durch ihn habe ich den Segen geerbt. Und so weiter und so fort. Also, das sind ganz wichtige Aussagen. Und der Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung des Evangeliums. Römer 10, 17. Ich schicke es euch dann auch noch. Ich habe da noch einige Verse rausgeschrieben. Das könnt ihr dann selber durchgehen, sonst wird es jetzt zu lang. Wenn du das tust, wird Glaube entstehen. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes, des Evangeliums. wo soll er denn sonst herkommen? Und das Evangelium, das Wort Gottes, hat in sich Kraft, in deinem Geist, den Geist des Glaubens wieder zu beleben, wieder hochzuschaukeln und wieder hochzutrainieren. Aber wenn du nicht reinschaust und dich nicht beschäftigst und meditierst, wie soll dein Glaube wachsen? Wie soll dein Glaube Feuer fangen? Das Wort Gottes bringt das Feuer hinein. Und gleichzeitig konfrontiert dieses Wort auch in deinem Herzen den Unglauben und den Zweifel, den man dir vielleicht eingesät hat. Aber wenn du am Wort Gottes festhängst, wird der Unglaube und der Zweifel oder auch die Gesetzlichkeit und die Lügen Satans, sie werden konfrontiert und dein Herz wird gereinigt. Die Bibel schreibt einmal vom Wasserbad des Wortes. Ja, dieses Wort ist wie ein reinigendes Bad. Es reinigt dein Herz. Ja, es geht nicht um das äußere Reinigen, wie es im Alten Testament war, mit Füßewaschen und alle möglichen Rituale, wo sie sich waschen mussten, weil sonst Unreinheit. Nein, es geht um das Herz. Es wird gereinigt durch das Wort Gottes. Und so wird der Geist des Glaubens die Oberhand bekommen. Es wird angefacht in dir. Und dann wirst du auch Ergebnisse bekommen. Dann wirst du auch sehen, wie der Herr ist, wie er sein Wort bestätigt, wie er seinem Wort Zeugnis gibt, Beweis gibt, dass es wahr ist. Gott liebt dich, er hat Frieden gemacht mit dir. Er klagt dich nicht an wegen irgendwas. Wir klagen uns oft selber an oder der Teufel klagt uns an. Aber wir sind nicht perfekt, aber Jesus ist perfekt und er hat perfekt das Opfer gebracht und das ist Genüge. Und darauf muss dein Glaube fixiert sein und dann kann auch die Heilung ganz schnell sprossen in deinem Leben. Und jetzt glaube ich, haben wir einen Grund, unseren Herrn zu preisen. Für den, der das jetzt im Glauben annehmen hat können, der wird jetzt jubeln und springen. Wer noch nicht jubelt und springt, der muss sich noch eine Zeit lang mit dem beschäftigen, damit er anfängt zu jubeln und zu springen.